SRF 2 Kultur.
Kino im Kopf mit Brigitte Hering. Michael Sennhauser ist an der Berlinale und hat viel zu erzählen. Zur vom Festival ausgerufenen Frauenpower, zum Film Camille Claudel mit Juliette Binoche, zu Ulrich Seidels Paradies Hoffnung und zur Bestsellerverfilmung Nachtzug nach Lissabon. Hier bei uns läuft neu The Master von Paul Thomas Anderson im Kino. Hannes Nüsseler hat ihn gesehen. Und von mir gibt's einen Geburtstagsgruß für Costa Gavras. Wie immer habe ich auch Kurztipps und eine Tonspur parat. Hier sind die 5 Filme aus dem aktuellen Programm, die Sie sich unbedingt anschauen sollten. Post Tenebras Lux von Carlos Reygadas. Wer sich vom Kino herausfordern lassen will, ist mit Reygadas immer an der richtigen Adresse. Der Mexikaner macht sich nichts aus Filmgeschichte. Er erfindet alles neu für sich, so wie er es haben will. The Master von Paul Thomas Anderson. Dem Titel zum Trotz nicht Andersons Meisterwerk. Aber ein starker Film mit einem schauspielerischen Duell zwischen Philip Seymour Hoffman und Joaquin Phoenix. Mithin einfach ungemein sehenswert. Adieu Berthe. L'Enterrement de Mémé von Bruno Bodalides. Eine jener skurril-poetischen französischen Alltagskomödien, die bei uns keiner hinkriegt. Grotesk, komisch und rührend. Vergiss mein Nicht von David Sieveking. Abschied und Denkmal für eine demente Mutter. Nie war diese Tragik fröhlicher und menschlicher als bei dem Mann, der in David Wants to Fly David Lynch bei seinen Flugversuchen beobachtet hat. Jagden von Thomas Vinterberg. Das Gegenstück zu Vinterbergs Festen von 1998. Die Geschichte einer Hexenjagd auf einen vermeintlichen Pädophilen. Zur Tonspur. Sie ist nicht ganz einfach heute, aber wer die Rolle aufmerksam durchhört, könnte drauf kommen.
All right, folks. Showtime.
Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
Promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance.
Non, monsieur.
Marie-Suzanne Simonin. Promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance.
Non, monsieur, non.
Mon enfant, remettez-vous et écoutez-moi.
Monseigneur, vous me demandez si je prends mes adieux chasteté, pauvreté et obéissance. Je vous ai bien entendu. Je vous réponds que non. Messieurs, et surtout vous, mon père et ma mère, je vous prends tous et du moins. Je suis ici contrainte et forcée. J'ai fait semblant jusqu'à ce jour de suivre la volonté de mes parents pour protester publiquement contre la violence qu'on veut me faire. Je n'ai aucune vocation. Je ne veux pas obéir à mes parents. Chère, faites-moi tout ce qui vous plaira, tout. Excepté religieuse. Qu'elle me fasse l'œuvre. Qu'elle me fasse pas. Non. 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 Non.
Die Auflösung gibt's ganz am Ende der Rolle. In Berlin laufen die 63. internationalen Filmfestspiele. Und im Wettbewerb sind auch Filme von Regisseurinnen. Auffälliger als diese Frauenpower sei aber, meint Michael Sennhauser aus Berlin, dass männliche Regisseure in ihren Filmen dieses Jahr gerne starke Frauen inszenieren.
Nina Hoss, Hoch zu Ross, das kann durchaus ein erhabener Anblick sein. Und das ist es auch, zumindest am Schluss des Spätwestern Gold, den der deutsche Regisseur Thomas Arslan in Kanada gedreht hat. Der Film spielt im Jahre 1898 und er begleitet eine Gruppe von 5 Männern und 2 Frauen, die auf dem Landweg aus den USA an den Klondike River trekken, um dort nach Gold zu suchen. Der Film wirkt, nach fast einem Jahrhundert immer perfekterer Western, ein wenig sehr deutsch, ein bisschen sehr handgestrickt, und er nimmt sich eindeutig zu ernst, um als Anti-Western gesehen zu werden. Aber er hat mit der von Nina Hoss gespielten Figur der Emily eine ungewohnt eigenständige Frauenrolle. Emily ist aus Bremen nach New York ausgewandert als Kindermädchen, hat geheiratet, wurde geschieden und sucht nun auf eigene Faust als Goldgräberin ein neues Leben. Regisseur Thomas Arslan hat reale Tagebücher deutscher Auswanderer gelesen. Und aus Deutschland in die USA ausgewandert sind zwischen 1830 und 1900 doch immerhin 6 Millionen. Dazu Thomas Arslan.
Ja, warum eine Frau als Heldin? Also erstmal war mir das auch in diesen Tagebüchern wieder aufgefallen, dass es dann eben so einzelne Personen gab, die dann eben in diesem Kontext auch eine Chance sahen, wirklich alles hinter sich zu lassen eben. Ja. Und das gab es dann gar nicht so vereinzelt. Das fand ich interessant.
Und Nina Hoss hält den Film zusammen. Ihre Emily entpuppt sich als die stärkste und überlebensfähigste der nicht ganz so glorreichen 7. Genau das habe ihn gereizt, meint Drehbuchautor und Regisseur Thomas Arslan.
Ja, finde ich es für mich selber auch interessanter, oder fand ich es jetzt für mich in diesem Fall interessant, eine Frau mal ins Zentrum zu stellen der Geschichte, weil das für mich jetzt erstmal ein bisschen weiter weg ist natürlich, ja, aber und dadurch eigentlich automatisch eine größere Herausforderung, ja, damit umzugehen.
Der Franzose Guillaume Niclou dagegen hat auf die Vorarbeit eines anderen Mannes zurückgegriffen. Für La Religieuse verfilmte er den gleichnamigen Kirchen- und klosterkritischen Roman des Aufklärers Denis Diderot von 1792. Die Geschichte der Suzanne Simonin, die von ihrer Familie aus finanziellen und gesellschaftlichen Gründen gezwungen wird, den Schleier zu nehmen, wurde schon mehrfach verfilmt, unter anderem 1966 von Jacques Rivette mit Anna Karina in der Titelrolle und Liselotte Pulver als zudringlicher Äbtissin. Diese Äbtissin wird nun bei Niclou von Isabelle Huppert als verzweifelt liebeshungrige Lesbenkarikatur gespielt. Wirklich packend ist dagegen die junge Pauline Etienne in der Titelrolle als La Religieuse. Sie spielt ihre Suzanne als modernes, im Sinne Diderots vollständig aufgeklärtes junges Mädchen mit einer eigenen Vorstellung von Freiheit und Selbstbestimmung. Und bei diesem Film nun funktioniert der Kontrast von historisierender Ausstattung und moderner Sprache und Schauspielkunst. Was bei Thomas Arslans Spätwestern trotz der starken Präsenz von Nina Hoss auf dem Pferd eher handgestrickt wirkt, erzeugt bei Niclou und La Religieuse eine unwillkürliche Identifizierung mit der gequälten Zwangsnonne. Ob eine Frau die beiden von Männern geschriebenen Drehbücher anders umgesetzt hätte, bleibt eine offene Frage. Aber eine, die man sich an dieser Berlinale in den nächsten Tagen noch ein paar Mal wird stellen können. Natürlich auch bei den 3 Wettbewerbsfilmen, die von Frauen inszeniert wurden.
Camille Claudel war die Geliebte Rodins und eine in ihrer Zeit nicht zur Kenntnis genommene Bildhauerin. Und Camille Claudel ist eine der berühmtesten Rollen der Schauspielerin Isabelle Adjani. 1988 hatte ihr Film Camille Claudel an der Berlinale Premiere. Und nun, genau 25 Jahre später, hatte an eben derselben Berlinale ein neuer Camille Claudel-Film Premiere, dieses Mal mit Juliette Binoche.
Der Film des Belgiers Bruno Dumont spielt im Kriegsjahr 1915 und Juliette Binoche ist eine verhaltene, verzweifelte Camille Claudel, die aus dem Irrenhaus bei Avignon einen heimlichen Brief an Henriette Thierry schreibt.
Ma chère Henriette, c'est de bien loin que je vous écris. Depuis le jour où j'étais enlevée de chez moi par la fenêtre, j'ai bien essayé souvent de communiquer avec vous. Pas moyen, je suis surveillée la nuit comme le jour, comme une criminelle. J'ai été internée d'abord à Villers-Évrard, puis sous prétexte de la guerre, on nous a transportés ici à Mondeberg, près d'Avignon.
Liebe Henriette, seit dem Tag, an dem er mich durchs Fenster aus meiner Wohnung entführt hat, werde ich hier überwacht wie eine Kriminelle.
Inutile de vous raconter ce que j'ai souffert depuis que j'étais arrachée de mon atelier pour être enfermée dans ces horribles maisons. Paul me fait savoir qu'il vient samedi. Je ne désespère pas de sortir un jour d'ici. Recevez, chère Henriette, mes bien sincères amitiés pour vous et vos chers enfants. J'ai le Camille Claudel à Mondeberg par mon favet.
Ich muss Ihnen nicht sagen, was ich leide, seit man mich aus meinem Atelier verschleppt hat, um mich hier einzusperren. Paul hat angekündigt, er werde mich am Samstag besuchen. Aber ich fürchte, ich komme hier nie mehr raus. Paul ist Camilles Bruder, der Dichter Paul Claudel. Und auf seinen Besuch freut sie sich, während wir als Publikum mit ihr mitten in ihrem elenden Alltag in der Anstalt stecken. Regisseur Dumont hat mit realen geistig Behinderten gedreht, was dem Film eine extrem eindringliche Doppelbötigkeit verleiht. Die Vergangenheit der einstigen Schülerin und Geliebten des Bildhauers Auguste Rodin erschließt sich aus ihren Bemerkungen, ihrer Angst, vergiftet zu werden, und so wie Juliette Binoche das spielt, schwingen Verzweiflung und Paranoia mit und die Unsicherheit bleibt, ob sie von ihrer Familie entsorgt wurde oder tatsächlich nicht mehr zurechnungsfähig ist. Wie anders spielte das vor 25 Jahren Isabella Gianni, die Juliette Binoche der 80er Jahre. Ihre Camille Claudel im Kostümdrama von Bruno Nuiten war ganz unzweideutig die Künstlerin, das Genie, welches durch Neid und Missgunst in den Wahnsinn getrieben wurde und vom Verrat durch den damals von Gérard Depardieu gespielten Rodin.
Je suis Camille Claudel, et si vous l'ignorez, je saurais vous l'apprendre. Quel orgueil!
Là où elle est violente, ce n'est que parce qu'elle est passionnée.
Ma sœur, un mystère en pleine lumière.
Mademoiselle Claudel, l'élève de Rodin, Mademoiselle Claudel fait du Rodin, Mademoiselle Claudel ramasse les miettes du verre! Vous les pourrez aussi dans sa culture! Et c'est ça que tu as laissé faire, c'est ça que tu as laissé dire!
Bruno Dumonts Camille Claudel 1915 kommt ohne große Gesten und dramatische Szenen aus. Juliette Binoche wirkt absolut wahrhaft, mitten unter ihren geistig behinderten Schauspielerkollegen, und sie geht einem damit sehr nahe. Und sie wird einem wohl ähnlich intensiv in Erinnerung bleiben wie die seinerzeit von Isabella Gianni gespielte Kunstfurie.
Ulrich Seidels Paradies-Trilogie fand in Berlin ihren Abschluss. Nachdem in Cannes im letzten Jahr Paradies Liebe und in Venedig Paradies Glaube für Aufregung und auch Empörung aus religiösen Kreisen gesorgt hatten, lief in Berlin nun Paradies Hoffnung. Michael Sennhauser über den Film des österreichischen Regisseurs.
Die Uraufführung von Paradies Hoffnung gestern Abend in Berlin wurde zu einer Überraschung. Der Film wird seinem Titel gerecht, er geht nicht an die Schmerzgrenzen des Publikums wie die beiden ersten Teile der Trilogie. Das hat auch einen Grund. Ulrich Seidel sagt:
Also zunächst war es ja ein Film mit drei Episoden. Ich wollte eigentlich einen Frauenfilm machen, das heißt, ich wollte einen Film über drei Frauen machen und drei Wege, die diese Frauen begehen, auf der Suche nach dem Glück, auf der Suche nach der Liebe.
Und diese Wege waren von Anfang an unterschiedlich angelegt.
Eine Frau geht sozusagen auf der Suche ihrer Einsamkeit zu entkommen nach Kenia und versucht sich dort mit jungen schwarzen Männern. Und die zweite Frau sucht ihre Liebe in einer Jesusliebe zu befriedigen, in einer quasi überirdischen Position. Und die dritte Frau ist ein Mädchen, ein pubertierendes, 13-jähriges Mädchen, die auf einem Datecamp ist in ihren Ferien und sich dort in einen viel älteren Mann verliebt und leider auch diese Liebe sozusagen scheitert.
Die Geschichte der Sextouristin schockierte in Cannes mit ihrer dokumentarischen Direktheit, jene der Jesusliebenden löste mit einer sexuell konnotierten Kruzifix-Szene gar kirchliche Proteste aus in Venedig. Beim dritten Teil, dieser Geschichte einer übergewichtigen 13-Jährigen im Diätlager, aber bleibt Seidels Blick ungewohnt gnädig. Hätte er seine 80 Stunden Material wie ursprünglich geplant zu einem einzigen Film geschnitten, hätten sich der gnadenlose und der hoffnungsvolle Blick wohl abgewechselt.
Das ist eine Dramaturgie, die ich schon seit, glaube ich, meinen ersten Film angewandt habe, in einem sozusagen groß angelegten Thema auch so viele kleine Bausteine zu inszenieren, sogenannte Abschweifungen und wo sozusagen die Haupthandlung zu einem anderen Schauplatz, zu anderen Menschen geht und dann wieder zurückkehrt.
Mit seinen Dokumentarfilmen provoziert Seidel den Vorwurf, er stelle Menschen bloß. Und bei den Spielfilmen arbeitet er mit Laien und Schauspielern ganz ähnlich. Sein Markenzeichen ist die Kamera, die gerade dann nicht wegblickt, wenn es peinlich oder schmerzvoll wird. Dazu sagt Ulrich Seidel:
Ich möchte möglichst authentisch sein, ich möchte in meinen Filmen Charaktere schaffen, die dem Zuschauer möglichst nahe kommen, sodass der Zuschauer sich auch hier eingebunden fühlt und dass der Zuschauer auch erkennt, dass er auch ein Teil dieser Welt ist, die er hier sieht.
Dass es verstörend wirkt, wenn eine ältere Frau vor laufender Kamera den Sex mit einem gemieteten kenianischen Boy versucht oder wenn eine andere in erotisch-religiöser Ekstase das Kruzifix unter die Bettdecke nimmt, ist dabei durchaus gewollt, sagt Ulrich Seidel.
Ich möchte ja mitunter, nicht mit jeder Szene, aber mitunter auch Zuschauer verstören in dem, was ich zeige, in einem sehr positiven Sinne. Weil Verstörung heißt ja auch immer, dass ich dann mein Bewusstsein hinterfrage oder dass ich sozusagen versuche, das, was ich gesehen habe und was mir auch bleibt bei dem Film, für mich selber einzuordnen. Und das ist schon meine Absicht.
Und so gesehen ist ihm das auch mit dem gestern uraufgeführten Paradies Hoffnung gelungen. Dieser vergleichsweise gnädig gefilmten Geschichte von der dicken 13-Jährigen und ihrem Diätarzt. Denn damit, dass Seidel für einmal nicht völlig an die Schmerzgrenze ging, hat er die Erwartungen seines Publikums unterlaufen und entlarvt.
Und noch ein Beitrag aus Berlin. Zu einem Film mit großem Schweizbezug. Michael Sennhauser im Gespräch mit Patricia Moreno.
Wenn es so ist, dass wir nur einen kleinen Teil von dem leben können, was in uns ist, was geschieht mit dem Rest? Ein kleiner Satz, der das Leben eines Menschen komplett umkrempelt, das eines bis dahin eher unauffälligen Berner Lateinlehrers. Er muss den Autoren dieser Worte aufspüren. Nachtzug nach Lissabon. Der Roman von Pascal Mercier hat weltweit eine Millionenleserschaft fasziniert. Mir schien damals diese Geschichte, die schreit geradezu nach einer Verfilmung. Lang hat's gedauert, aber nun feierte Nachtzug nach Lissabon der Film Premiere an der Berlinale außer Konkurrenz, aber mit großen Namen. Von Jeremy Irons bis Bruno Ganz. Michael Sennhauser, Sie sind ja unser Mann in Berlin. Wenn ein Buch sich millionenmal verkauft, das heißt es natürlich nichts, sagt es nichts aus über die Verfilmbarkeit der Geschichte. Funktioniert das in diesem Fall?
Ja, das funktioniert. Das ist eine typische Bestseller-Verfilmung geworden. Das heißt, man muss solche Bücher dann auf die Handlung reduzieren, auf das, was sich wirklich erzählen lässt. Und das macht Bille August eigentlich sehr schön. Die textliche Qualität des Buchs, die kommt dann wie Musik dazu. Also Jeremy Irons, der diesen Lateinlehrer spielt, der spielt mit seinem gewohnten Charisma. Und darüber liegt häufig dann seine Stimme als Erzählstimme, die einzelne Passagen aus dem Roman sozusagen vorliest. Und das funktioniert ganz schön, um die literarische Qualität zu bringen. Seine Stimme ist wunderbar, aber natürlich ist alles in Englisch.
Das heißt, es reden tatsächlich auch alle Schauspieler auf Englisch. Das sind ja auch meines Wissens Berner dabei und Portugiesen dann natürlich auch.
Ja klar, der Film spielt in Bern und in Portugal, aber das geht ja nicht anders. Also früher nannte man das Europudding, heute spielt das keine große Rolle mehr, weil die Filme in den meisten Ländern synchronisiert ins Kino kommen. Aber für uns ist es natürlich etwas seltsam und hier in Berlin natürlich auch mit der englischen Fassung. Es ist ein bisschen komisch, wenn Hans-Peter Müller-Drossard, der den Rektor Kägi spielt der Berner Schule, dann plötzlich Kägi heißt und eben Englisch spricht. Und wenn Bruno Ganz, der ein Portugiesen spielt, mit einem dicken pseudo-portugiesischen Akzent spricht, so wie überhaupt die vielen großen Namen in kleinen Rollen ein bisschen stören, seltsamerweise. Also wenn plötzlich Dracula aus der Kirche kommt, also Christopher Lee, oder Hitler, Bruno Ganz, in der Apotheke steht. Große Namen in kleinen Rollen können einen leicht aus dem Film werfen.
Name-Dropping, das muss wohl sein in diesem Fall. Aber solche Filme, eben Literaturverfilmungen, müssen ja sowieso auf zweierlei Weise funktionieren. Einmal für diejenigen, die das Buch gelesen haben, und dann auch für diejenigen, die es eben nicht gelesen haben. Geht das denn auf?
Ja, das geht, weil man gerade dieses Buch ja auf seine Handlung reduzieren kann. Das ist diese Liebesgeschichte im Widerstand gegen die Salazar-Diktatur, die im Kern erzählt wird, und die Geschichte des Lateinlehrers, der diese Geschichte in Portugal wieder sucht und der sie dann mehr oder weniger ein bisschen nachlebt. So gesehen könnte man sagen, dieser Film ist ein Generikum. Also so wie bei Pharmasubstanzen. Die gleichen Substanzen sind drin wie im Original und sie sollen die gleiche Wirkung erzielen, aber billiger, also mit weniger Aufwand beim Publikum. Ein Film lebt ja immer ein bisschen vor.
Der Film kommt am 7. März, wenn ich mich nicht irre, bei uns in die Kinos. Ich kann mich erinnern, und es wird vielen anderen auch so gehen, ich habe das Buch damals sehr gemocht, wenn dem so ist. Soll ich dann hingehen in den Film?
Ja, ich glaube schon. Also der Film kann einem das Buch wahrscheinlich nicht zerstören. Er funktioniert so ein bisschen wie ein Erinnerungsalbum. Das sind die Bilder zu den Erinnerungen. Man kann dann wieder darin schwelgen. Wer das Buch nicht gemocht hat, soll es allerdings lieber bleiben lassen, weil der Film eigentlich so die Tonalität des Buches tatsächlich sehr gut trifft. Und gerade wer das nicht mochte, wird wahrscheinlich auch den Film nicht mögen. Aber wer das Buch geliebt hat, der kann in diesen Bildern und in diesen Erinnerungen durchaus einsinken.
Hua! Nun aber zurück in die Schweizer Kinosäle. Hier lief diese Woche The Master an. Der Film von Magnolia-Regisseur Paul Thomas Anderson dreht sich um den charismatischen Führer einer Glaubensgruppe. In den Hauptrollen sind Philip Seymour Hoffman und Joaquin Phoenix zu sehen. Man spricht davon, dass Anderson mit der in Hollywood sehr verbreiteten Scientology habe abrechnen wollen. Roland Fleig hat Hannes Nüsseler gefragt, ob der Film denn ein regelrechtes Scientology-Bashing betreibe.
Es ist sicher kein Scientology-Bashing, aber ganz offensichtlich, der Film lehnt sich an den Gründer von Scientology, das ist unbestritten. Allerdings, es ist fast ein Nebenschauplatz. Also Anderson geht es wie in seinen Filmen zuvor um die großen Fragen des Menschseins, um Glaube, natürlich, Hoffnung, Liebe. Das ist eigentlich das, was ihn auch jetzt wieder beschäftigt.
Können Sie kurz die Handlung skizzieren? Um was geht es genau?
Es geht um die Beziehung zwischen einem Kriegsveteran, es spielt zu Ende des Zweiten Weltkriegs, und eben diesem Guru, diesem Sektenführer. Und das ist eine eigenartige Beziehung, es ist eine Vater-Sohn-Beziehung. Dieser Kriegsveteran, der kann keinen Tritt mehr fassen in dieser Gesellschaft, er findet seinen Platz nicht mehr. Und das ist genau das, was ihm dieser Guru anbietet, einen Sinn, einen Platz, eine Bestimmung.
Und kann dieser Guru, dieser Heilsbringer sozusagen, kann er die hochgesteckten Erwartungen des Kriegsveteranen erfüllen?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Ein Stück weit ist er natürlich ein Blender. Er hat auch den Aspekt des Helfenwollens, das ist sicher dabei. Aber im Großen und Ganzen geht es eben um eine Illusion, um eine große Täuschung. Und deshalb spielt der Film, der handelt eigentlich von der Enttäuschung. Also zuletzt landet der Kriegsveteran dann wieder auf dem Boden der harten Tatsachen.
Wir haben das Verhältnis Kriegsveteran und Guru. Wie wird das gespielt, schauspielerisch?
Also Joaquin Phoenix, dem kann man kaum zusehen. Er ist so verdreht als Person. Das ist immer ein bisschen auch an der Grenze zur Karikatur fast. Und auf der anderen Seite der Guru, gespielt von Philip Seymour Hoffman, das ist ganz toll. Also der erste Auftritt schon macht klar, um was es geht. Er steht da in einem roten Morgenmantel und er ist gleichzeitig der Messias und der Mephistopheles. Und den ganzen Film durch bekommt man ihn nie richtig zu fassen. Und so ist der Film selber eben auch.
Also wir haben diese schillernde Figur und wir haben aber eher diese enttäuschende Handlung. Lohnt es sich jetzt trotzdem, den Film zu sehen?
Ja, ganz unbedingt. Also es ist kein Film, der irgendwie die großen Emotionen jetzt schürt beim Zuschauer. Er drückt nicht auf die Tränendrüse, aber er macht einen wirklich nachhaltigen, bleibenden Eindruck. Und er bietet auch nicht die fertigen Antworten auf die Fragen, die er aufwirft, sondern auch die Zuschauer selber bleiben bei sich und müssen die für sich lösen.
Und zuletzt gibt es noch einen Geburtstag zu feiern diese Woche. 80 wird Costa Gavras, aber der Filmemacher setzt sich noch nicht zur Ruhe. Erst kürzlich sagte er in einem Interview, Widerstand liege in seiner Natur, schließlich sei er Grieche. Costa Gavras, der seinen Namen mit einem Bindestrich schreibt, wurde in Griechenland geboren, der Wiege der Demokratie. Als junger Mann verließ er Griechenland, nunmehr eine Militärdiktatur, und studierte in Frankreich Filmregie. Er besuchte die renommierte Filmschule École des Hautes Études Cinématographiques. Und bereits 1969 ergatterte der erst 36-Jährige einen Oscar. Für seinen auch heute noch bekanntesten Film Set. Costa Gavras erzählt darin von den Hintergründen der griechischen Militärdiktatur und thematisiert den Mord an einem griechischen Oppositionellen. Seither kümmert sich Costa Gavras um dreckige Geschäfte. Menschenrechtsverletzungen, Korruption, Diktatur, soziale Ungerechtigkeiten. Seine Filme sind immer hochpolitisch. Auch sein letzter Film, Le Capital, der 2012 herauskam, handelt von Missständen. Es geht darin um Aufstieg und Fall eines Finanzhais. Costa Gavras spart nicht mit Kritik an einem kapitalistischen System, das völlig aus den Fugen geraten ist. Fast 40 Jahre und über 20 Filme liegen zwischen Set und Le Capital. Und auch wenn sich Costa Gavras als Widerstandskämpfer treu geblieben ist, er ist nicht blind. 2008 im Rahmen einer Masterclass in Zürich sagte er, es sei heute viel schwieriger als früher, politisch zu sein. Bis zum Ende der Sowjetunion sei die Welt einfach zweigeteilt gewesen und man habe automatisch die eine oder andere Position vertreten.
Les choix aujourd'hui, ils sont politiques sur le plan un peu plus large, ils sont beaucoup plus difficiles. À l'époque, c'était beaucoup plus net. Jusqu'à la chute de l'Union soviétique au début des années 90, le monde était divisé à deux blocs et on prenait position presque automatiquement pour un bloc pour l'autre. Mais c'était un esprit général.
Heute sei alles viel komplizierter mit den Finanz- und Umweltkrisen. Man merkt das auch den Filmen des Regisseurs an. Sie sind nicht mehr so bissig wie früher. Wohl eher wegen der komplizierteren Zustände als wegen Altersmilde. Der politische Filmemacher Costa Gavras zieht heute ein äußerst skeptisches Fazit seiner Arbeit. Er könne die Welt mit Filmen nicht verändern, sagt er. Er müsse vielmehr darauf achten, dass die Welt nicht ihn verändere. Vielleicht lehnte er auch deshalb das Angebot aus Hollywood ab, die Regie des Paten zu übernehmen. Lieber kümmert sich Costa Gavras, auch mit 80 noch, um die politischen Zustände und Krisen in Europa. Und nun, fast am Ende der Rolle, noch die Auflösung der Tonspur. Der gesuchte Film ist La Religieuse von Jacques Rivette aus dem Jahr 1966.
Promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance?
Non, monsieur.
Marie-Suzanne Simonin, promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance?
Non, monsieur, non.
Mon enfant, remettez-vous et écoutez-moi.
Monseigneur, vous me demandez si je promets à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance. Je vous ai bien entendu. Je vous réponds que non. Messieurs, et surtout vous, mon père et ma mère, je vous prends tous à témoin. Je suis ici contrainte et forcée. J'ai fait semblant jusqu'à ce jour de suivre la volonté de mes parents pour protester publiquement contre la violence qu'on veut me faire. Je n'ai aucune vocation. Je ne veux pas obéir à mes parents. Soit part, faites témoin tout ce qui vous plaira, tout. Excepteur religieux, qu'elle me fasse là, qu'elle me fasse là. Non, non.
Und das war's vom Film diese Woche. Mein Kollege Michael Sennhauser hat übrigens ausführlich von der Berlinale geblockt. Nachzulesen auf sennhausersfilmblog.ch. Ich verabschiede mich und wünsche bezaubernde Leinwandmomente.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.